Hallo und herzlich willkommen. Du hörst, Diversity bleibt. Jetzt erst recht. Dein Ankerpunkt in Sachen Vielfalt, auch in stürmischen Zeiten.
Mein Name ist Sai und hier neben mir sitzt Inea. Wir sind beide von der Proud at Work Foundation. Mit der Stiftung machen wir uns für die Chancengleichheit von queeren Menschen in der Arbeitswelt stark. Und wir müssen reden.
Und das tun wir in diesem Podcast. Wir laden dazu ExpertInnen ein, die ihre Perspektiven auf Vielfalt mit uns teilen. Für dich ist Diversity am Arbeitsplatz auch mehr als ein Lippenbekenntnis. Dann bist du hier genau richtig. Ja, Sai und Albert, wie in der letzten Folge schon besprochen, muss ich, glaube ich, gar nicht groß einführen. Wir haben letztes Mal die Folge unterbrochen, weil wir so viel zu besprechen hatten. Und deswegen braucht sie jetzt auch keine großartige Einleitung. Ich freue mich total, dass ihr beide wieder mit dabei seid und wir unser Gespräch weiterführen können. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, Inea. Ich bin froh, dass ich wieder dabei sein kann.
Wir freuen uns auch. Albert, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie du Anfang der 2000er dein berufliches Coming-out hattest und im Zuge dessen bei der IBM das erste queere Mitarbeitenden-Netzwerk in Deutschland mit auf den Weg gebracht hast. Das Ganze auch in einem Zeitraum, in dem sich in Deutschland durch zum Beispiel das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eine gewisse Rechtssicherheit für queere Menschen am Arbeitsplatz manifestiert hat. Außerdem haben wir festgestellt, dass Vielfalt im Unternehmen anzuerkennen nur ein erster Schritt sein kann, weil um tatsächliche Chancengerechtigkeit herzustellen, muss Vielfalt im Unternehmen auch gemanagt werden. Lass uns also direkt mit der ersten Frage für die heutige Folge loslegen. Wie muss eine Netzwerkarbeit in Verbindung mit einem Diversity Management, das es gibt, aussehen, damit das Ganze gut funktioniert? Also ich möchte jetzt noch so ein bisschen quasi auf die Kommunikationswege etc., welche Strukturen braucht es, wie muss das aussehen, damit das gut funktioniert?
Und ich würde die Frage vielleicht direkt noch erweitern wollen, weil ich würde gerne noch dazu wissen, aber es gehört mit dazu, ich würde gerne wissen, wer im Unternehmen oder vielleicht auch außerhalb des Unternehmens, wer muss unbedingt mit an Bord sein, damit es gut gelingt? Also wer und wie?
Ihr stellt schon wieder so breite Fragen, kann ich nicht auf einmal beantworten. Ich fange mal an bei dem Thema Unternehmen und Netzwerk. Die müssen zusammenarbeiten, die müssen regelmäßigen Austausch haben. Das Netzwerk muss seine Netzwerkziele auf die Ziele des Unternehmens abstimmen, weil wenn die irgendwie sagen, wir unterstützen euch beim Recruiting, aber das Unternehmen ist gerade in einer enormen Abbauphase, weil halt Strukturwandel oder sonst irgendwas, dann funktioniert das nicht. Wenn die miteinander zusammenarbeiten, wenn das Unternehmen sieht, das ist ein Think Tank, von denen kann ich was holen und die Ziele haben, die da gleich gehen, dann ist es eine Verzahnung und dann passiert da was. Dann kann man wirklich was bewegen. Genau, wer muss dabei sein? HR Diversity. Es wäre gut, wenn das Top-Management auch einen Support für das Thema Diversity im Allgemeinen und hoffentlich auch für das Thema Queer Diversity gibt, weil der Fisch stinkt vom Kopf. Wenn ganz oben das Thema nicht unterstützt, passiert nichts, weil dann kann die Diversity-Managerin in der siebtuntersten Sachbearbeiterstelle einfach nichts mehr bewirken. Es wäre schön, wenn der Betriebsrat dabei wäre. Nicht immer, was super schade ist, weil natürlich Diversity ist ein bisschen konträr zum Thema Betriebsratsarbeit, weil manche Betriebsräte glauben, es geht um, alle müssen gleich behandelt werden. Dabei steht im Betriebsverfassungsgesetz, wenn ich mich richtig erinnere, es geht um die Chancengleichheit. Und Chancengleichheit wäre genau Diversity. Das heißt, ich kann auch ungleich behandeln, weil ich muss manchen Leuten eben keine Privilegien mehr geben, weil sie die eh schon haben. Das ist mal der eine Teil der Frage. Und dann bei den Netzwerken gibt es natürlich auch noch was. Es sollte nicht wieder ein Old Boys Club sein. Wir haben das schon in den Unternehmen. Das heißt, zu meiner Zeit habe ich gesagt, wir brauchen mindestens sozusagen einen Schwulen und eine Lesbe sozusagen in der Führung. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber wir müssen all die anderen Themen auch mitdenken. Auch wenn vielleicht nur Schwule und Lesben sich engagieren, müssen sie immer aktiv daran arbeiten, dass die Flinter-Themen insgesamt stark dabei sind. Und das ist für manche schwule Menschen heutzutage ein bisschen schwierig. Wir werden ja gar nicht mehr berücksichtigt, aber das ist genau eigentlich nur eine Kopie von dem, was da draußen in der Heterosexuellen oder in der gesamten Gesellschaft passiert. Wir müssen erkennen, es waren Zeiten, wo es um uns ging und jetzt geht es um alle und nicht mehr nur um uns. Und da müssen Netzwerke dafür sorgen, dass immer alle gehört werden. Und wenn es um Inhalte geht, auch sozusagen die hypermarginalisierten Gruppen eher im Vordergrund sind als nur die schwulen oder lesbischen Themen.
Wo sich quasi jetzt auch der Kreis so ein bisschen schließt zu dem Affirmative Action Gedanken oder dem, was wir dann auch positive Maßnahmen genannt haben. Genau, da geht es einfach um so eine Denkfigur, in der man verstehen muss, dass es nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben und dass dann eine vermeintliche Bevorteilung ja nur der Versuch ist, diese Zugänge sozusagen alle auf die gleiche Ebene zu heben.
Genau.
So. Ja, wenn wir so beim Thema Netzwerke sind auch, dann würde ich ganz gerne natürlich auch nochmal auf ein ganz anderes Thema kommen, nämlich du hast ja nicht nur bei der IBM dann ein Netzwerk erstmal gegründet und geleitet, sondern du warst dann auf irgendwie später auch auf der anderen Seite, du warst Diversity Manager bei KPMG. Und du hast aber natürlich auch vor jetzt, also wir hatten letztes Jahr offiziell 10-Jähriges, aber es geht ja schon ein bisschen länger, wenn ich mich entsinne, habe ich Menschen kennenlernen dürfen, die schon 2012 von ersten Zusammenkünften unter dem Label Proud at Work gesprochen haben. Du hast Proud at Work zusammen mit Jean-Luc gegründet. Wie kam es dazu? Gibt es da so eine Art Timeline aus deinem, ich habe ein Netzwerk bei der IBM gehabt und dann war ich Diversity Manager und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich will jetzt noch selber was machen? Oder wie kam es dazu?
Ich habe nie als kleines Kind gesagt, ich werde Schwulenaktivist. Okay. Und trotzdem bin ich jetzt irgendwie Queeraktivist geworden. Als alter weißer Mann, genau.
Umso wichtiger.
Genau. Wo fange ich an? Also Proud of Work gibt es jetzt 20 Jahre. Ich habe den Jean-Luc 2004 kennengelernt, also ich habe 2002 das Netzwerk gegründet und irgendwann habe ich Jean-Luc kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, jedenfalls war ich zum 5-jährigen Geburtstag von DB Pride eingeladen und da ging es darum, damals wie gesagt, Volkswagen Financial Services, Commerzbank, Deutsche Bank, SAP und IBM, das waren so mehr oder weniger die einzigen Netzwerke, die es gab. Und wir haben gesagt, es braucht eine Vernetzungsplattform, wo wir uns gegenseitig austauschen können, dass wir eine Wirkkraft in unseren Unternehmen erzielen, dass wir uns gegenseitig helfen in den Argumenten, dass die uns akzeptieren. Und da kamen dann ganz schnell viele zusammen. Genau, und das geht halt nicht ohne Plattform. Also irgendwann, wir haben das am Anfang gemacht mit Unterstützung vom Völklinger Kreis und den Wirtschaftsweibern. Und dann haben wir aber gesagt, die beiden Organisationen sind ja sozusagen auf Führungskräfte spezialisiert. Und die queeren Netzwerke sind ja über alle Hierarchieebenen hinweg sozusagen arbeiten die. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch eine Rechtsform, weil einfach der Bedarf immer da war. Wir wollten immer was machen und hatten tatsächlich 2006 die erste Veranstaltung gemacht in der Deutschen Bank damals. Und wir brauchen eine Rechtsform. Und das hat dann eine Zeit lang gedauert. Und dann hieß es, jetzt suchen wir eine Rechtsform und es wurde die Stiftung und dann haben wir die gegründet. Das hat nochmal ein Jahr lang gedauert, bis wir genügend Unternehmen gefunden hatten, weil Jean-Luc und ich das Geld nicht hatten, das ganze Stiftungskapital aufzubringen. Und vom Sinn her, was Proud of Work sein wollte, macht es auch Sinn, Unternehmen mit ans Boot zu holen. Und dann nach einem Jahr hatten wir genügend Unternehmen und dann haben wir die Stiftung gegründet.
Aber das heißt, da lag ja dann doch, also von der Idee sozusagen, sich zusammenzutun und diese Plattform irgendwie herzustellen und dem dann das tatsächlich in der Rechtsform umzumünzen, da müssen ja nochmal wie viele Jahre dazwischen gelegen haben?
Viele.
Also das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Also warum hat es da so lange gedauert? Einfach weil die jeweiligen Prozesse in den einzelnen Unternehmen, von denen ihr wusstet, die haben ein Netzwerk, so, das hat dann doch irgendwie jeder für sich noch sein Süppchen kochen müssen und seine eigenen Kämpfe führen müssen? Oder gab es noch andere Gründe dafür, dass es so eine Weile gedauert hat? Ich meine, vielleicht ist es ja auch so, jetzt, wo wir ja wissen, dass es das gibt, habe ich den Eindruck, wenn man jetzt so ein bisschen in die Diversity-Bubble reinguckt, dann wissen Menschen jetzt, wie man sowas macht und dann geht es schnell. Aber
genau, also in den Netzwerken ging das nicht alles so schnell. Da haben wir wahnsinnig viel Groundwork gemacht, um den Netzwerken zu helfen, auch Unternehmen zu helfen, dass sie ein Netzwerk gründen und unterstützen können. Ich glaube, am Anfang war uns gar nicht bewusst, was daraus werden kann aus Proud at Work. Also wir haben einfach, lass uns mal eine Plattform gründen. Und dann haben wir halt da über Excel-Sheets sozusagen Adressen gesammelt und immer wieder Leute angeschrieben, ganz rudimentär. Irgendwann hat man auch eine URL und solche Sachen, haben eine sehr rudimentäre Webseite gehabt. Und dann ist einfach das zu viel geworden, weil wenn du einen CSD-Stand organisierst, dann brauchst du Geld, das kostet Geld. Das wollten wir nicht aus unserem Privatvermögen, sondern wollten immer von den Unternehmen was. wohin wird das Geld überwiesen, wer stellt eine Rechnung? Das sind so ganz simple Fragen. Und das lief ein paar Jahre über den VK, der natürlich auch irgendwann gesagt hat, Leute, das funktioniert so nicht. Und wir natürlich auch eine ganz andere Bewegungsfreiheit haben, wenn wir nicht immer unter einem Dach von irgendjemandem sind, sondern wenn wir selbstständig sind. Und wenn du am Anfang nicht weißt, was es werden soll, dann gründest du nicht am Anfang gleich eine Organisation. Und es war dann erst, soll man einen Verein gründen, soll man keinen Verein gründen. Und es gab viele Argumente, keinen Verein zu gründen. Und dann ging es eben darum, was gründen wir für einen Verein. Und die Stiftung war dann am Ende das Ideale.
Aber ich glaube, das liegt ja auch wirklich bis heute so im Wesen der Stiftung, dass die sich einfach sehr organisch weiterentwickelt und sich einfach an das, an dem orientiert, was die Erfordernisse und die Gegebenheiten einfach sind außenrum. Was würdest du denn sagen, wenn du zu den letzten 10, 20 Jahre Revue passieren lässt, was sind denn so Stiftungshighlights? Was war denn besonders großartig, wo du sagst, da bin ich echt richtig stolz drauf?
Ein Highlight ist, dass wir die Stiftung gründen konnten, weil es natürlich, wir hatten das Geld zusammen, wir haben ja nur 50.000 Euro Stiftungskapital, also es ist eh nicht so viel Geld, aber es war erstmal gut, weil in der Zeit war noch nicht ganz so viel Support da, wie es dann die letzten Jahre war. Und dann gab es natürlich auch Widerstand. Die Regierung von Oberbayern ist sozusagen unsere Stiftungsaufsicht. Und die haben halt gedacht, so eine kleine Stiftung, schon wieder eine Totgeburt. So hieß es. Mhm. Und es werden halt ganz viele Stiftungen gegründet mit ganz viel guter Intention dahinter. Aber die sind so klein, dass sie am Ende keine Wirkkraft erzielen. Und dann schön zu hören, nach 2, 3 Jahren von der zuständigen Sachbearbeiterin, sie nimmt unsere Stiftung als Beispiel, als Best Practice für andere, dass mit wenig Stiftungskapital ganz viel bewirkt werden kann. Das heißt, wir haben es einfach ganz geschickt gelöst und das ist einfach schön, wenn sozusagen einer deiner Gegner, das ist natürlich jetzt mein unconscious bias über die Regierung von Oberbayern, aber in Bayern ist ja viel CSU und viel konservativ und viel nicht queerfreundlich, die einfach das gar nicht aus Queerfeindlichkeit oder Freundlichkeit uns unterstützt haben, sondern einfach die Sachlage angeschaut. Funktioniert das, hat das Ganze eine Chance und sonst, da schauen die sehr sachlich drauf und jetzt uns einfach schätzt mit dem, was wir machen, wie wir es machen und dass wir es gut machen. Und das war für mich einfach bombig, das muss ich wirklich sagen. Natürlich auch, dass jetzt fast 80 Unternehmen, also unsere sogenannten Proud Employer haben, was natürlich auch genial ist. Wir haben ein Wachstum in den ersten 10 Jahren hingelegt, wie man es selten hat.
Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile mit dabei. 7 von den 10 Jahren, die es die Stiftung offiziell gibt.
Du bist unser dienstältester Mitarbeiter.
Ja, und an der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal ganz kurz ernst werden. Vielleicht auch, ich habe vorhin den Namen Jean-Luc als dein Mitgründer bei Proud at Work einfach so reingeworfen. Ich glaube aber, es ist mir wirklich ein großes Anliegen und ich gehe davon aus, dass es das auch für euch ist, nochmal Jean-Luc auch hervorzuheben und zu ehren, denn Jean-Luc hat uns leider im vergangenen Jahr verlassen, ist nicht mehr am Leben und es hat schon eine große, große Lücke nicht nur bei uns ins Team und in die Stiftung gerissen, sondern wirklich auch in die ganzen Netzwerke, Kontakte, Freundschaften rund um Proud at Work, um sein Engagement. Ja, das wollte ich auf jeden Fall einfach nochmal hervorheben. Vielleicht kannst du auch nochmal 2, 3 Sätze dazu sagen, Albert.
Ja, klar. Also zum einen, 20 Jahre habe ich mit Jean-Luc Proud at Work gemacht und wir waren, ich glaube schon, Freunde. Wir wissen ja nicht, was die Gegenseite gedacht hat. Ich denke schon, dass wir Freunde waren und so war der Verlust und ist der Verlust auch für mich. Und Jean-Luc war auch am Anfang ein wesentlicher Treiber von dem Ganzen. Da hat er mit mir einfach einen guten Mitspieler oder Mitstreiter gefunden, weil ich bin ja eher so der Strukturierte und der Jean-Luc ist der Netzwerker, ein bisschen Visionär. Und da hat er ganz viel gemacht, ganz viele unserer Erstkontakte zu neuen Netzwerken und sowas stammen von Jean-Luc, weil Jean-Lucs geniale Gabe war es, zu netzwerken. Der ist einfach mit einer Selbstverständlichkeit durch die Welt gegangen, hat gesagt, hallo, ich bin der Jean-Luc und Proud at Work ist genau das Thema, was ihr unterstützen müsst. Und so ist er in die Unternehmen reingegangen und da hat er wahnsinnig viel gemacht. Und dem haben wir da wahnsinnig viel zu verdanken. Und das merkt man ja auch, seitdem er weg ist, wir kriegen immer noch mit, wo er noch mit Leuten gesprochen hat. Also was wir oftmals gar nicht abgestimmt hatten, was wir oftmals hier in München gar nicht wussten, was er alles gemacht hat. Aber da war er wahnsinnig engagiert und hat richtig viel für die Stiftung gemacht. Und ich durfte jetzt die Wohnung auch auflösen vom Schulück und dann auch nochmal zu sehen, seit wie lange Schulück sich für queere Chancengleichheit einsetzt. Wirklich ewig lang, seit 25 Jahre ist er in Deutschland gewesen. Und seitdem ist er irgendwie engagiert, in welchen Vereinen er war. Von Menschenrechtsvereinen, vom Völklinger Kreis, von lokalen Vereinen. Überall war er Mitglied und hat sich für diese Sachen mit Herzblut eingesetzt. Wirklich mit Herzblut eingesetzt.
Ja, so, ich kann das nur unterschreiben. Also das war immer auch meine Wahrnehmung. Er wirkte an so vielen Stellen, nicht nur bei uns, sondern immer da, wo er war und wo dann andere Menschen waren, wie die Seele von dem Ganzen, ne? Also dieses verbindende Element, der Kitt, egal wie du es nennen möchtest, so das, was dem Leben eingehaucht hat, das ist wirklich was ganz, ganz Einzigartiges. Und auch sein Geist steckt ja in der Arbeit, die wir hier machen, drin und steckt auch in der Struktur mit drin. Es ist aufgeteilt zwischen euch beiden. Ihr habt beide da einen Anteil da drin, der essentiell ist sozusagen.
Ich glaube halt, das Schöne bei Jean-Luc ist auch einfach so dieser Fokus auf die menschliche Komponente. Der ist halt einfach so zugewandt und wertschätzend und freundlich und witzig auch. Und immer so der Fokus so, naja, am Ende vom Tag geht's einfach um Menschen. Ne, dass es Menschen besser geht. Und ich glaube, das so mitzutragen, immer wieder so auch als Motivation für die eigene Arbeit, ich finde, das ist was ganz Wunderbares.
Genau, der Jean-Luc hat einfach immer auch dafür gesorgt, dass keine Türen verschlossen sind. Ich bin da ja manchmal rigoroser und er ist da kontinuierlich, nein, wir müssen im Gespräch bleiben, Das hat auch an vielen Stellen einfach geholfen, einfach dafür zu sorgen, dass Unternehmen, die uns nach Jahren dann unterstützt haben, weil Jean-Luc einfach konsequent an dem Thema dran geblieben ist. Was ja auch spannend war, wir sind beide durch die Welt gegangen, meine Stiftung. Also ich habe von meiner Stiftung gesprochen und er hat von seiner Stiftung gesprochen. Wir haben beide immer erzählt, ich mit Jean-Luc und er mit Albert gegründet, aber es ist meine Stiftung sozusagen. Also auch mit wie viel, also das hat ja was mit Leidenschaft zu tun, wie sehr uns dieses Thema wichtig ist. Mir genauso wie dem Jean-Luc. Und das ist einfach... Ja, da fehlt er schon. Also es hängt ja jetzt noch, nicht noch, sondern es hängt ein großes Bild von ihm bei uns im Büro. Und das ist für mich schön, da immer wieder auch an ihn zu denken mit all dem, ja, wir waren ja teilweise wie ein altes Ehepaar, sage ich ja immer. Und trotzdem waren wir uns immer einig und das war echt ganz spannend. Wir mussten manchmal nicht aussprechen und wussten, was der andere, also ich habe irgendwas in den Raum gestellt und er hat was gesagt, was genau drauf gepasst hat. Oder er hat was gesagt und ich wusste, der sagt das komplett richtig. In unseren Diskussionen haben wir oftmals viele Argumente ausgetauscht. Aber in dem, wo wir hin wollten, war ein großes gemeinsames Ziel. Und da
eure Vision war
genau
einfach die gleiche. Schulig
war da richtig gut.
Aber das ist ja auch, das ist total schön, dass du das sagst, weil das ist ja so im Mikrokosmos genau das, worum es bei Diversity einfach auch geht, dass einfach unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch kommen, weil sie in die gleiche Richtung gehen wollen. So, und dass eben genau daraus der Mehrwert erwächst.
Genau.
Vielleicht ist es an der Stelle auch ein gutes Stichwort, um einen Bogen zurückzuschlagen. Albert, du hattest vorhin erzählt, wie euer strategisches und auch ausdauerndes Dranbleiben Proud at Work als erfolgreiche Organisation, als Netzwerk der Netzwerke und Ratgeberin in Sachen Queer Diversity im Unternehmen möglich gemacht hat. Also man kann schon sagen, dass das eine Geschichte der Kontinuierlichkeit und der aber des kontinuierlichen Aufstiegs ist eigentlich, ne? Also die Stiftung, so wie die Stiftungsarbeit aus dem, wo sie herausgeboren wurde, dann irgendwie institutionalisiert wurde und sich dann quasi professionalisiert und weiterentwickelt hat. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen auch parallel läuft, so wie das Thema Queer Diversity insgesamt so in der Unternehmenswelt abläuft? Oder ist es dann doch eher so, dass es im Grunde genommen alles so einzelne Mikrokosmen sind, in die man immer einzeln auch reingucken muss?
Nee, ich glaube, wir hatten einfach viel Glück. Wir waren zur richtigen Zeit am rechten Ort da. Und wir hatten eine Idee mit der Stiftung und danach ging es einfach gesellschaftlich und bei den Unternehmen bergauf, was einfach super genial ist. Und wir schauen jetzt momentan nicht auf 2025 auf das erfolgreichste Jahr von Proud at Work. Werden wir nicht zurückschauen, drücken wir so aus, weil das Jahr ist ja noch erst zur Hälfte vorbei. Das heißt, jetzt geht es wirtschaftlich wieder ein bisschen runter, auch im politischen Klima. Und vermutlich, wir werden jetzt nicht abstürzen oder sowas, aber es wird weniger. Aber was Aber die Bubble, in der wir sind, die gibt es schon auch, weil Jean-Luc und ich, wir waren ja in Unternehmen, kannten, wie Unternehmen funktionierten, wie Unternehmen sprechen und haben einfach immer schon eine wahnsinnig gute Beziehung auch zu unseren Unternehmen gehalten bzw. gepflegt. Dass das, dass es jetzt nicht absturzmäßig nach unten geht, auch damit zu tun hat, dass wir einfach ganz gute Beziehungsarbeit geleistet haben. Also es sind ganz persönliche Kontakte, wo man teilweise auch schon von Freundschaften sprechen kann. Und das haben wir, ich finde, auch untermauert mit wahnsinnig guter Qualität, die wir den Unternehmen Tag für Tag liefern mit unserem Team.
Aber vielleicht darf ich an der Stelle doch nochmal ein bisschen kritischer nachfragen. Also ich glaube schon, natürlich enge Verbindungen tragen wahnsinnig, tragen über vieles weg. So. Und gleichzeitig sind wir dieses Jahr ja schon in einem Jahr unterwegs, wo es echt ganz schön zur Sache geht, wo einfach aus den USA, also nicht nur aus den USA, aber wo einfach Dinge passieren, die ja schon Auswirkungen nicht nur auf die Gesellschaft haben, sondern auch auf Unternehmen. So, es gibt Anweisungen, es gibt Richtungen, in die sich manche Unternehmen bewegen, ob sie müssen oder nicht. Weiß ich nicht, würdest du sagen, wir als Stiftung bemerken da dennoch Auswirkungen jetzt sehr konkret oder gibt es Dinge, die man so hört, vielleicht auch aus Proud Employer-Kreisen, wo du sagst, boah, da bin ich schon etwas alarmiert.
Jein. Genau. Also klar kriegen wir das mit und manchmal vielleicht hautnah und schneller, als es in der Zeitung steht, dass Unternehmen ihr Diversity Management abschaffen, angeblich immer. Wir wissen aber auch aus persönlichen Gesprächen, dass sie es nicht abschaffen, sondern dass sie intern mit dem gleichen Commitment weitermachen. Sie nennen es nur nicht mehr so, weil einfach der Druck aus Amerika zu groß ist. Sie bleiben aber bei den gleichen Budgets zum Beispiel noch. Wir wissen nicht, wie es in Zukunft ist, wobei ich da glaube, dass es viel mehr an der wirtschaftlichen Lage hängt, was natürlich auch irgendwie eine Folge von dem ist, was in Amerika gerade passiert, weil diese enorme Unsicherheit natürlich auch auf dem Weltmarkt zu spüren ist. Aber die Unternehmen machen noch mit, auch wenn sie nicht mehr so laut und outgoing sind. Und das sehen wir ja, dass die ganzen CSDs zeitweilig Schwierigkeiten hatten, sozusagen gesichert in eine schwarze Null schreiben zu können. Mhm. Aber wir wissen auch, dass Unternehmen sagen, wir geben euch das Geld, aber wir dürfen leider nicht sichtbar sein. Also da ist das Commitment ist auf jeden Fall noch da. Und das braucht es, glaube ich, dann schon, die guten Beziehungen zu halten, um sozusagen A, die Informationen früher zu kriegen, weil das hat ja vielleicht Auswirkungen auf uns. B, auch trotzdem sozusagen die Leute committed zu halten, auch wenn es schwieriger wird, weil wir helfen ihnen, Argumente an der Hand zu haben, wie sie in ihrem Haus auch wieder argumentieren können. Also da braucht es dann schon die Beziehungen.
Da könnte man, wenn du das so erzählst, da könnte man total so diesen absurden Dreh reinkriegen, zu sagen, ja, die Lage ist herausfordernd, aber zumindest besteht die Gefahr des Pinkwashings jetzt nicht mehr so sehr, sondern wenn Unternehmen was tun, dann wahrscheinlich eher auf der Handlungsebene, ohne groß drüber zu sprechen.
Wir wissen jetzt zumindest eher, welche Unternehmen Pinkwashing gemacht haben, wobei ich trotzdem nicht sagen würde, alle Unternehmen, die jetzt nicht mehr sozusagen mit dem Regenbogenlogo da sind, dann vorher Pinkwashing gemacht hatten. Aber es gibt so ein paar, da geht es einfach nicht. Aber wir sehen zumindest jetzt die Unternehmen, die es echt ernst meinen, die machen einfach weiter. Und das ist das Schöne. Also diese Ernsthaftigkeit, die sehen wir jetzt.
Im Grunde ist es schon einfach eine Geschichte der Kontinuierlichkeit, so wenn man sich das anguckt. Und das, darum geht es natürlich auch. Es sollen ja wirklich ganz grundlegende und schon auch irgendwie moralisch aufgeladene, aber eben auch in Gesetzen verankerte und strukturell irgendwie bedingte Dinge festgeschrieben werden. Und also wirklich im sprichwörtlichen Sinne, so damit sie eine Festigkeit bekommen und dann auch so bleiben. Und auch wenn es vielleicht gerade oft den Anschein macht, dann geht es nicht so schnell, das einfach wieder zurückzubauen, wenn da schon Dinge verfestigt worden sind. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir ja vielleicht in der letzten Folge auch schon mal hatten, aber der, finde ich, jetzt schon auch aus einer anderen Perspektive nochmal beleuchtet ist, weil wir einfach reingucken können in die Strukturen, wie sie entstanden sind etc.
Wobei wir nie sozusagen mit der moralischen Keule argumentiert haben.
Nee.
Sondern wir haben nicht immer sozusagen wir waren immer Good Guy sozusagen und haben eher über Bande gespielt, beziehungsweise wir haben immer den Business Case vorgehalten. Was bringt dir das als Unternehmen? Und es bringt dir was. Es bringt dir Mitarbeiterbindung, es bringt dir Mitarbeitermotivation. Du hast Zugang zu mehr Talenten, wenn du Queer Diversity machst. Und das war auch wichtig, weil die Art, wie wir kommunizieren, natürlich auch dazu führt, dass Unternehmen uns eher unterstützen. Das ist vielleicht nicht für alle Aktivisten zufriedenstellend, weil es halt einfach langsamer geht, aber es passiert was. Und das heißt, wir haben den Fuß in der Tür. Weil wenn wir zu forsch auftreten, wird die Tür zugemacht, bevor wir drin sind. Und das ist halt auch nicht hilfreich.
Aber war das, ist das ein Gefühl, dass dich die ganze Arbeit, also deine ganze Arbeitszeit durch so trägt, zu sagen, naja, am Ende geht's ja, man braucht halt irgendwie bloß die Puste, dass man es aussitzt und am Ende so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber wir kriegen irgendwie schon einen Fuß vor den anderen? Oder gab es irgendwann auch einen Punkt, wo du so dachtest, so, boah, ey, nee, also wir kommen mit dem Thema echt nicht weiter?
Nee, das habe ich genauso jeden Tag sozusagen. Mhm. Ich versuche halt nur, also innerlich kocht, aber äußerlich versuche ich sozusagen anders zu argumentieren. Aber gibt, also, Herr Trump, der bringt mich zur Weißglut. Und dann ist aber die Frage, wie können wir argumentieren, dass es für uns noch einen Sinn gibt, dass wir den Unternehmen was an die Hand geben, warum macht es Sinn, Queer Diversity weiterhin zu machen? Und da, ja, ich habe auch meine Ventile. Mein Mann muss es manchmal ausbaden, ihr müsst es manchmal ausbaden, wenn ich halt einfach mich auch aufrege, was alles passiert. Aber ich habe schon... Also ich habe generell, habe mal als kleines Kind ein Lied gehört von Wenke Mühre, da ist ein Lichtschein am Ende des Tunnels. Und in der Retrospektive ist das Lied, was mich durch mein ganzes Leben begleitet, immer wenn es eine schwierige Situation gibt. Und das begleitet mich auch da. Ich glaube, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und ich sehe natürlich, dass es momentan immer schwieriger wird. Aber ich glaube erstmal daran, dass wir das hinkriegen.
Ja, und wenn wir jetzt da sind, dann so frei aus der Hüfte geschossen, was sind, wenn wir mit diesem Thema sind, wir sind da kontinuierlich weiter mit dabei und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Was sind denn noch so Milestones im Bereich Queer Diversity, die wir in der Zukunft noch erreichen wollen, auch gemeinsam hier mit der Stiftung?
Ich kann es ja nur zum Thema Arbeitsplatz sagen. Artikel 3 Grundgesetz, zwar jetzt nicht Arbeitsplatz, aber würde enorm helfen für das Arbeitsplatz. Das wäre die Novellierung des AGGs, was auch umfassender werden muss. Das ist die Anpassung der Arbeitsstättenverordnung, dass genderneutrale Toiletten nicht ein Add-on sind, sondern Standard sein können. Also, dass wir genderneutrale Berufsbezeichnungen bei den Ausbildungsberufen kriegen. Langweilig wird uns so schnell noch nicht, glaube ich.
Ich glaube auch, ja, wir haben noch viel zu tun auf jeden Fall. Also ich würde ja ganz gern eigentlich noch ganz kurz noch über was anderes sprechen. Albert, du hast dich jetzt schon lange und viel eingebracht und du hast ja neuerdings, und das möchte ich jetzt schon einfach nochmal hier platzieren, auch dafür schon eine besondere Ehrung auch bekommen, auch weil du es vorhin so gesagt hast, so dass vielleicht so die bayerische Staatsregierung auch gerne mal als gefühlt als dein Gegenspieler auftritt. Aber du hast auch von Markus Söder quasi das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht bekommen. Und das ist doch sicherlich auch ein Meister. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, wenn wir fragen, was so einer der
schönsten... Was macht dich stolz?
Was macht dich stolz? Dass es schon auch kommt, nicht um sich selber zu beweihräuchern, sondern weil es einfach eine wirklich hohe Auszeichnung für die Arbeit ist, die da drin steckt, von der du ja auch selber sagst, das ist jetzt nicht nur dein Verdienst, aber wie fühlt sich das an, so ein Kreuz zu haben im Kreuzland Bayern?
Also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, als der Brief kurz vor Weihnachten kam. Markus Söder, ich habe Sie vorgeschlagen für das Bundesverdienstkreuz. Das war schon schön. Dann kamen enorm viele Zweifel auf. Habe ich es überhaupt verdient? Dann habe ich aber erfahren, wie lange der Prozess gedauert hat und wie viele Leute befragt wurden als Referent sozusagen, hat der es wirklich verdient? Dass die nicht einfach sagen, ja, da schreibt einer was und deswegen geben wir der anderen Person dann auf einmal das Bundesverdienstkreuz. Sondern so viele Leute haben das bestätigt, was da vorgeschlagen wurde. Und ich glaube, ich habe einiges erreicht. Ich habe mich total viel engagiert und ich habe das auch verdient. Ich glaube auch, dass Herr Schlück das auch verdient hätte und er früher oder später sicherlich auch vorgeschlagen worden wäre, weil er auf seine Weise ganz viel gemacht hat. Und ich habe es letztendlich nicht für mich, sondern ich will es für die Stiftung haben und für die, und letztendlich ist ja die Anerkennung für das, was wir als Stiftung machen. Und ich als Stifter habe sozusagen diese Auszeichnung bekommen. Aber ja, es ist schön und ich trage es jetzt auch öfter und öfter, auch mit Stolz, die kleine Nadel, nicht das große Kreuz, genau. Und das ist schön.
Ja, ich meine, das macht ja auch total Sinn, oder? Vielleicht auch gerade in der jetzigen Diskurslage, damit einen Anknüpfungspunkt nach außen zu tragen, um mit Menschen zu unserem Thema ins Gespräch zu kommen, um den Fokus dahin zu lenken, stetig, immer wieder, nachhaltig. Wir sprechen in diesem Podcast, der ja Diversity bleibt jetzt erst recht, heißt schon immer auch aus so einer Perspektive, die dieses jetzt erst recht irgendwie versucht zu rechtfertigen und in Stand zu setzen. Und das kam jetzt aus dem Gespräch auch nochmal raus. Es ist das kontinuierliche Dranbleiben an den Themen. Es ist das nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn es mal irgendwie düsterer ausschaut und auch sich vielleicht bewusst zu machen, so dass auch wenn man jetzt sozusagen in den letzten 20 Jahren vielleicht auch in der Unternehmensbubble reinkommt in dieses Gefühl, überhaupt in der Bubble zu sein und da was erreicht zu haben. So, das gab auch schon noch mal andere Zeiten und in dem Sinne ist es da schon auch eine Geschichte der kleinen, aber der wichtigen Fortschritte.
Voll, ich glaube im Bereich Queer Diversity hat sich ja total viel auch einfach zum Guten entwickelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten und ich denke, das liegt vor allem, also es liegt nicht nur darin, dass sich irgendwie so engagierte Einzelpersonen stark machen, sondern eben, dass Dinge ineinander greifen, ja, dass irgendwie Politik und Unternehmen und EinzelakteurInnen irgendwie zusammenarbeiten für eine Sache und ich glaube, es lohnt sich total, da einfach dran zu bleiben und das auch immer wieder sich selber ins Bewusstsein zu holen, dass auch wenn es Gegenwind gibt, sich am Ende einfach lohnt, kontinuierlich weiterzumachen. Und so queere Geschichte an und für sich ist ja eine Geschichte von Resilienz. Darum geht's ja. Ja, dranbleiben, weitermachen. Ja, von jetzt erst recht.
Aber auch dranbleiben, weil das, was wir ja, bevor wir unser Coming Out haben, denken wir sind die Einzigen auf dieser Welt, die dieses Problem haben und you're not alone. Und das ist genau das. Wir sind nicht alleine, auch wenn jetzt sozusagen der Wind ein bisschen rauer geworden ist, aber wir sind nicht alleine und momentan stehen die Gesetze noch auf unserer Seite und so lange werden wir weitermachen und es gibt immer jemand, der euch helfen kann. Darum geht's und deswegen machen wir einfach weiter.
Ja, Albert, ich danke dir. Ich glaube, du hast völlig recht. Es geht um Gemeinschaft, es geht ums gemeinsame Dranbleiben an der Sache. Und mir gefällt total, wie du das hier so positiv und gerade so kämpferisch framest. Und ich glaube, das ist ja genau der Take, mit dem wir hier auch an die Sache rangehen wollen. Wir kommen nächsten Monat zurück mit der nächsten Folge vom Podcast. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir für das Gespräch heute.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Und ich bedanke mich bei euch allen ganz herzlich fürs Zuhören. Das war's von uns. Wir hören uns wieder nächsten Monat bei Diversity bleibt jetzt erst recht.